Dann sind wir beim nächsten Themenbereich, was Ihnen begegnen wird, LWS-Bereich, Schmerzen in der LWS. Ich würde sogar weitergehen, weiß nicht, wo deine epidemiologische Studie herkommt, aber ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich bis zu 90% Prävalenz da ist. Das wird jeder von uns und hier im Raum wahrscheinlich hat schon einmal einen vermeintlichen banalen Rückenschmerz gehabt, ohne Ausstrahlung oder mit Ausstrahlung. Auch da ist es gut, in den Begrifflichkeiten zu bleiben und vielleicht auch in der Kommunikation, gerade unter Kollegen, zu sagen, also der Lumbago als tiefsitzender Kreuzschmerz, die Lumboischialgie als Ausstrahlung mit radikulärer oder pseudoradikulärer Symptomatik, die eben auf der Rückseite des Oberschenkels verläuft, und vielleicht die Lumbofemoralgie, die halt ventralseitig verläuft, wenn man das schon differenzieren will. Und als Übergriff zumindest, wenn wir jetzt auch die entzündlichen Erkrankungen mit an Bord nehmen wollen, dann fällt in diesem Bereich die sogenannte die Übergruppe der SBAs oder der Spondylarthritiden, die interessanterweise bei den meisten Unterformen gar nicht zwingend die Wirbelsäule beinhalten müssen. Trotzdem heißen sie als Gruppe Spondylarthritiden. Auch da wieder, wie immer, wie schaut es mit den Schmerzen aus? Es ist ein akuter Schmerz, der klassische, früher hat man noch Hexenschuss gesagt, persistiert das über Tage, kommt es zu einer Besserung in Ruhe oder kommt es eben zu radikulären oder pseudoradikulären Beschwerden mit Ausstrahlen, sind Paresen vorhanden. Dann die Lokalisation, Iliosakralgelenke, da denken Sie immer zumindest an den Spondylarthritis, die kann natürlich, das ISG kann blockiert sein und mechanisch auch Probleme machen und kann auch degenerativ Probleme machen, aber ist natürlich fast schon pathognomonisch neben dem tiefsitzenden Kreuzschmerz für zum Beispiel auch bei Morbus Bechterew, der ja namensgebend für diese Gruppe ist, die Spondylarthritiden. Dann Lumbalgie, Ischialgie haben wir bereits erwähnt, und generell auch bei den Spondylarthritiden kann man einen sogenannten axialen von einem peripheren Typ unterscheiden. Bedeutet, dass in erster Linie prädominant oder ausschließlich die Wirbelsäule befallen ist oder eben bei ganz vielen anderen Spondylarthritiden, wie zum Beispiel der reaktiven Arthritis, der Enteropathie-assoziierten Arthritis, es doch eher eine Oligarthritis der Peripherie ist. Das heißt, da können die Fingergelenke betroffen sein, wie wir es bei der Psoriasis-Arthritis zum Beispiel schon besprochen haben. Bei der reaktiven Arthritis ist es meistens eine Oligoarthritis oder Monoarthritis der unteren Extremität, also meistens das Knie oder das Sprunggelenk. Gibt es unzählige Klassifikationen, mit denen will ich Sie gar nicht langweilen. Die modernste momentan oder die meistverwendete sind sicher die ASAS-Kriterien. Alle haben gemeinsam, dass sie prima nach dem, vor allem wenn es in Richtung Spondylarthritis geht, Alter, Art des Schmerzes beginnt eher schleichend, die Dauer natürlich, alles was akut ist, in diesen Bereichen geht es ja um die Chronizität. Familienanamnese kann positiv sein oder sollte positiv sein. Die ISG, also die Iliosakralgelenke, sind beteiligt und dann eben axial oder peripher. Und was all dieser oder der ganzen Gruppe gemein ist, dass sie eine gewisse unterschiedlich dominante Prägung oder Assoziation mit HLA-B27 haben. Darauf wirst du, glaube ich, noch eingehen. Und dass sie begleitend oftmals sogenannte Enthesiopathien, wenn man noch genauer ist, entweder Insertions- oder Origotendinopathien haben. Oft haben sie eine kutane Manifestation auch und eine okuläre Manifestation. Also ganz häufig eine Uveitis, Iridocyclitis oder Keratokonjunktivitis sehen Sie dann. Ja.
Genau, und ich habe mir da jetzt einfach mal erlaubt, das Ganze zusammenzufassen. Ich bin einfach hergegangen und habe all diese unterschiedlichen Klassifikationen, die auch unterschiedliche Zwecke haben, genommen und habe einfach gesagt, wenn du einen jungen Patienten vor dir hast, deinen tiefsitzenden Rückenschmerz mit einer Betonung des ISG hat und dessen Schmerzen schleichend begonnen haben, die in Ruhe nicht besser werden, vielleicht sogar in der Nacht persistieren oder wach halten, die durch Bewegung besser werden und länger als 3 Monate vorhanden sein und die sich mit der Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatikern bessern, die sind Schmerzen, die auf eine Spondyloarthritis hinweisen. Die Morgensteifigkeit, die du vorher schon erwähnt hast, die aber wirklich lang dauert, die also nicht mit dem Anlaufschmerz bei Arthrosen verwechselt werden soll. Und dann sicherlich in der Anamnese schon etwas schwieriger, die positive Familienanamnese und Vielleicht nicht ganz unbekannt, hast du letztens gesagt, wenn jemand eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat und schon seit Jahren mein Patient ist, dann weiß ich das doch. Vielleicht ist es das erste Mal da. Und die Psoriasis. Und dann eben die Peripherie mit Enthesitis, Uveitis, Dactylitis. Und ganz wichtig eben, da dürfen wir, sollen wir und müssen wir eine HLA-B27-Bestimmung machen, um meine Verdachtsdiagnose noch einmal zu unterstützen und im Rahmen der Klassifikation Punkte zu erhalten.
Ganz wichtig, aber auch da vielleicht, weil das HLA-B27-Thema ist mittlerweile ist ja auch eine genetische Untersuchung, also der Patient muss zustimmen. Es ist
nicht grundsätzlich, du kannst es auch durchflusszytometrisch machen.
Okay, aber zumindest die ich gesehen habe, haben meistens eine Unterschrift des Patienten erfordert, was grundsätzlich nicht das Thema ist, aber woran Sie denken sollten, das ist eine der wenigen oder die klassische, also der Bechtere per se, oder die Spondylitis ankylosans, wie sie auch heißt, ist der 30- bis 40-jährige Mann, der länger an Schmerzen klagt und Betonung auf Mann, weil bei allen anderen rheumatischen Erkrankungen sind ja deutlich Frauen, mehr Frauen betroffen. Hier ist es aber der junge Mann. Also das heißt, nicht jeder chronische Rückenschmerz ist Bechtere verdächtig, aber das ist etwas, woran Sie zumindest im Hinterkopf denken könnten. Wenn der schon länger über Beschwerden klagt, ist es durchaus sinnvoll, vielleicht ihn weiter abzuklären hinsichtlich der Chronizität. Dann ist das kein Fehler, weil da könnte, wie gesagt, sich so etwas verbergen. Und die radiologischen Veränderungen wie die Bambuswirbelsäule, die wir alle noch im Studium gelernt haben, ist ja doch erst im fortgeschrittenen Stadium da. Und dementsprechend macht das durchaus Sinn. Aber bedingt auch, dass man durchschnittlich bis zu 3 bis 5 Jahre braucht, bis es zu der Diagnose kommt, weil die Patienten doch immer wieder vertröstet werden.
Ja, zur Analyse HLA-B27 ist wohl für viele eine Wiederholung, aber es ist so, dass die SPA bis zu 90% in Assoziation steht. Der Nachweis von HLA-B27-Positivität bedeutet nicht, dass es sich um eine Diagnose handelt. Nicht alle HLA-B27-positiven Menschen haben eine SPA. Bis zu 16% der Europäer sind HLA-B27 positiv. Und vielleicht auch nicht in jedermanns Kenntnis, es gibt unterschiedliche HLA-B27 Subtypen. Und in Europa ist besonders häufig S27.5 vertreten, der auf jeden Fall im Zusammenhang mit der axialen SPA steht. In anderen Regionen sind entsprechend den Verteilungen auch andere HLA-B-Subtypen nachzuweisen und sie assoziieren mit der Spondyloarthritis. Genau. Und weil du vorher gefragt hast, durchflusszytometrisch ist auch eine gute Methode neben der molekulardiagnostischen. Sie ist auch, weil wir schon bei rationell sind, etwas günstiger. Sie ist hat einem hier und da, was denkst du, ist ein bisschen schwächlich, was die Frische der Probe betrifft. Da kann es mal zu Bindungsschwierigkeiten kommen und das Ergebnis kann nicht ganz eindeutig sein, aber im Großen und Ganzen ist die Durchflusszytometrie für die Bestimmung der HLA-B27-Positivität eine gute und valide Methode. Genau.
Genau, was vielleicht wichtig ist, ist trotzdem, so habe ich es mir immer gemerkt und versuche es vielleicht runterzubrechen, dass in 90-95% der Bechterew-Patienten HLA-B27 vorhanden ist. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass 90-95% der HLA-B27-positiven Bechterew haben. Und das ist ganz wichtig, das auch den Patienten zu sagen, weil es eben eine gehäufte Assoziation gibt. Letztendlich ist das ja ein Oberflächenmerkmal unserer Zellen, das Human Leukocyte Antigen. Und vergleichen Sie es mit der Farbe Ihres Autos, das ist aber nicht beweisend. Wenn sich die anderen und die klinischen Symptome dazu passen, dann ist das doch ein schwerer Marker, mit dem man unter Anführungszeichen das noch erhärten kann. Aber es ist, wie gesagt, wird von vielen leider als beweisend genommen und das ist es nicht. Ja.